SRF 1.
.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Der griechische Ministerpräsident Tsipras bietet Hand zum Kompromiss, lässt aber offen, ob die Volksabstimmung stattfindet. Und bei dieser Schicksalsabstimmung gehe es nicht um den Ausstieg aus dem Euro, empört sich der Syriza-Berater.
Dass ein Land, das einen bestimmten Vorschlag ablehnt, aus dem Euroraum geht, das wäre ja noch schöner.
Die Sicht der griechischen Regierungspartei Syriza und die Rolle des Geldgebers IWF später in der Sendung. Das Schweizer Schulsystem wird immer einheitlicher und harmonischer, finden die Erziehungsdirektoren, auch wenn Baustellen bleiben. Ein Jahr Freihandelsabkommen Schweiz-China.
Shishi, das heisst ja, danke. Das ist eines von den Wörtern, die wir immer wieder gehört haben. Nihau ist ein anderes Wort. Für mich, Chinesisch dürfte mit mir nicht machen, weil ich das definitiv nicht kann.
Dafür fragen wir Bundesrat Johann Schneider-Ammann nach wirtschaftlichen Vorteilen für unser Land. Im Tagesgespräch um 13 Uhr. Im Studio sind Ivana Pribakovic und Damian Rast. Er hat die Nachrichten.
Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras hat einen neuen Versuch unternommen, um mit den Geldgebern eine Einigung zu finden. Er sei bereit, einen Vorschlag zu akzeptieren, den die EU-Kommission am 28. Juni, also am letzten Wochenende, veröffentlicht hatte, heißt es in einem Brief von Tsipras an die Kommission, die Europäische Zentralbank und den Internationalen Währungsfonds. Tsipras bittet aber gemäß dem Schreiben um einige Ausnahmen. So soll etwa eine niedrigere Mehrwertsteuer beibehalten werden, für Inseln, die von Touristen besucht werden. Zudem will Tsipras das Rentenalter etwas langsamer erhöhen. In Griechenland haben am Morgen rund 1000 Banken für Pensionierte geöffnet, damit diese zu Bargeld kommen. Vielerorts bildeten sich lange Schlangen. Viele griechische Rentner haben weder eine EC noch eine Kreditkarte und können deshalb kein Geld an Bankomaten beziehen. Die Banken sollen für Pensionierte auch noch morgen und übermorgen geöffnet sein. Die Harmonisierung im Volksschulwesen hat Fortschritte gemacht, das stellt die Konferenz der Erziehungsdirektoren EDK in einem Zwischenbericht fest. Seit 2006 verlangt ein Bildungsartikel in der Verfassung, dass mehrere Eckwerte in allen Kantonen einheitlich werden. Ab 2016 werde in allen Kantonen die Sekundarstufe 1 gleich lang dauern, nämlich 3 Jahre. Und in 17 Kantonen besuchten die Kinder 2 Jahre lang den Kindergarten, schreibt die EDK. Keine Einigkeit gäbe es aber beim Fremdsprachenunterricht in der Primarschule. In Deutschland ist der Streit zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft der Lokomotivführer GDL beendet. Beide Seiten hätten sich gestern Abend geeinigt, sagten Brandenburgs früherer Regierungschef Matthias Platzek und der thüringische Regierungschef Bodo Ramelow, die als Schlichter im Konflikt eingesetzt worden waren. Es sei ein Gesamtarbeitsvertrag unterzeichnet worden. Während der letzten 12 Monate hatte die Gewerkschaft GDL insgesamt 9-mal Streiks durchgeführt und für ein Chaos im Bahnverkehr gesorgt. 137.000 Flüchtlinge haben im ersten Halbjahr über das Mittelmeer Europa erreicht. Das ist ein Anstieg von 83% verglichen mit dem ersten Halbjahr 2014. Das meldet das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge. Das UNHCR erwartet, dass die Zahl der Flüchtlinge im zweiten Halbjahr weiter steigt. In den Sommermonaten wagten deutlich mehr Menschen die lebensgefährliche Überfahrt. Das UNHCR spricht von fast 1.900 Menschen, die dieses Jahr im Mittelmeer ertrunken seien. Die meisten Flüchtlinge kamen in den ersten 6 Monaten dieses Jahres in Griechenland an. Am meisten fliehen Menschen aus Syrien. Chinas Parlament hat ein neues Sicherheitsgesetz gutgeheißen. Das Gesetz hat gemäß der Nachrichtenagentur Xinhua Einfluss auf diverse Bereiche: Finanzen, Wissenschaft, Technologie, Publikationen und Bildung. Auch Chinas Aktivitäten im Weltraum und auf den Weltmeeren würden berücksichtigt. Kritiker sagen, dass sich mit dem Gesetz die Menschenrechtslage in China verschlechtere. Und internationale Technologieunternehmen befürchten, dass China sie künftig dazu zwingen kann, sensible Informationen preiszugeben. Der Bund verstärkt die Warnung vor der kommenden Hitzewelle. Auf der Website über Naturgefahren gilt seit heute für mehrere Regionen die zweithöchste Gefahrenstufe 4. Das betrifft die Romandie, das westliche Mittelland, das Rhonetal im Wallis und das Tessin. Es bestehe vor allem bei älteren Menschen ein erhöhtes Risiko vor Kreislaufbeschwerden. Und damit zur aktuellen Wetterprognose. Heute und morgen scheint die Sonne und es wird 31 bis 35 Grad heiß. In den Bergen können heute Nachmittag und Abend lokale Hitzegewitter entstehen.
Und das servieren wir Ihnen zum Mittag. Harmonie herrscht zwar unter den kantonalen Erziehungsdirektoren, aber noch nicht gleich viel Harmonie herrscht bei der Frage, welcher Kanton unterrichtet wann welche Sprache.
Gesagt ist gesagt.
Eine Biene ist die Botschafterin der BDP im Wahljahr. Darum ist Bundesrätin Widmer-Schlumpf die Bienenkönigin.
Sie ist im Moment unsere Königin, aber sie hat ein Volk, das es weiterzuentwickeln gibt. Jedes Bienenvolk braucht eine Königin, aber es sagt uns auch die Natur, dass auch Königinnen ersetzbar sein müssen.
Sagt BDP-Präsident Martin Landolt in unserer Wahlserie. Schweizer Krippen sind nicht teurer als die im Ausland, aber sie sind teurer für die Eltern. Das oberste Gericht der USA nervt die Republikaner.
The courts can no more suspend the law of marriage any more than it can suspend the law of gravity.
Das oberste Gericht könne das Ehegesetz so wenig aufheben, wie er das Gesetz der Schwerkraft aufheben könne. Zuerst aber nach Athen. Alle Augen sind auf Griechenland gerichtet. Die Emotionen gehen hoch und die Interessen sind höchst unterschiedlich. Über die Interessen des IWF, des Internationalen Währungsfonds, sprechen wir gleich. Doch zuerst zu den Hauptakteuren, zu Syriza, der griechischen Regierungspartei und Premier Tsipras. Was wollen er und seine Truppe und worum geht es wirklich bei der Abstimmung am Sonntag? Das wollte Franco Battel herausfinden und hat in Athen im Parlament Theodoros Paraskevopoulos getroffen. Er ist der Wirtschaftsberater der Linkspartei Syriza und ein Vertrauter von Alexis Tsipras.
Seit Mitternacht ist Griechenland faktisch pleite. Griechenland verpasste es, eine fällige Rate über 1,6 Milliarden Euro an den Internationalen Währungsfonds zurückzuzahlen. Theodoros Paraskevopoulos nimmt's gelassen.
Man zahlt Kredite zurück, wenn man das Geld hat. Und wenn man das Geld nicht hat, kann man das nicht machen.
Die Priorität der griechischen Regierung liege nicht auf dem Schuldendienst, sagt Paraskevopoulos, der lange in Kiel und Hamburg lebte. Die Priorität der Regierung Tsipras sei es, Renten und Löhne zu zahlen, damit die griechische Wirtschaft nicht noch ganz zusammenbreche. Im Gespräch mit Paraskevopoulos wird klar, ihm ist es ein Anliegen, Dinge richtigzustellen, zum Beispiel zur Abstimmung vom Sonntag. Spitzenpolitiker in Brüssel und anderen europäischen Hauptstädten sagen, Griechenland stimmt über den Euro ab. Falsch, meint Paraskevopoulos.
Die Abstimmung ist nicht drüber. Die Abstimmung ist über die Annahme oder die Ablehnung eines bestimmten Vorschlages.
Der Berater des linken Parteienbündnisses Syriza spricht vom Versuch, die Abstimmung in Griechenland umzudeuten, zu manipulieren. Das weist er zurück.
Das Referendum findet in Griechenland statt und nicht in den Ländern der Geldgeber. Also wir bestimmen, worum es geht.
Es geht zum Beispiel um die Renten. Am Montag sagte EU-Kommissionspräsident Juncker in Brüssel, wir wollen die griechischen Renten nicht weiter kürzen.
Da sagt er die Unwahrheit. Weil der Zuschlag zu den niedrigeren Renten gekürzt werden soll.
Zudem sollten die Rentner mehr für die Krankenkasse zahlen, was indirekt ebenfalls zu einer Rentenkürzung führe, sagt Paraskevopoulos. Ein weiterer Streitpunkt sind die Rüstungsausgaben. Griechenland gibt verglichen mit anderen vergleichbaren Ländern viel für seine Armee aus. Brüssel will, dass Athen hier spart. Die linke Syriza widersetzt sich und auch der linke Ökonom.
Es geht um das Funktionieren der Armee. Und das ist ein Programm, das über längere Zeit laufen muss.
Ist es aber ethisch vertretbar, Milliarden für die Armee auszugeben, wenn es so vielen Leuten in Griechenland schlecht geht? Paraskevopoulos beharrt.
Kasernen schließen kostet Geld.
Die Armee zu reduzieren, kostet zuerst einmal. Man müsse beispielsweise stillgelegte Kasernen abbrechen. Ganz offensichtlich ist die griechische Armee ein Tabu, selbst bei der griechischen Linken. Theodoros Paraskevopoulos ist davon überzeugt, dass das Volk am Sonntag Nein stimmt, das Abkommen mit den Geldgebern also ablehnt. Ebenso ist Paraskevopoulos davon überzeugt, dass sein Nein keine Türen schließt. Im Gegenteil.
Dann wird die Regierung Tsipras ein Mandat, ein neues Mandat dafür haben. Und sie kann dann keinem Abkommen zustimmen, das nicht deutliche Verbesserungen bringt.
Doch Politiker quer durch Europa sagen, ein Nein heißt, ihr seid raus aus dem Euro. Einspruch, sagt der Syriza-Mann.
Dass ein Land, das einen bestimmten Vorschlag ablehnt, aus dem Euroraum geht, das wäre ja noch schöner.
In der Tat, das sieht keiner der EU-Verträge vor. Allerdings verpflichten diese Verträge die EU auch nicht, einem Mitgliedsland weitere Kredite zu gewähren.
Franco Battels Bericht aus Athen. Für Griechenland geht es also um den Entscheid, Renten und Löhne im Land zu bezahlen oder Schulden im Ausland zurückzuzahlen. Auf diese Schulden, auf 1,6 Milliarden Euro, wartet der Internationale Währungsfonds. Um Mitternacht ist die Frist abgelaufen, innerhalb derer Griechenland das Geld hätte zurückzahlen müssen. Frage an Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis. Welche Rolle spielt eigentlich der IWF in dieser Griechenland-Krise?
Er spielt eine recht große Rolle. Mit 32 Milliarden ist er ein großer Geldgeber für Griechenland. Etwa 10% von allem Geld, das nach Griechenland geflossen ist, stammt vom IWF. Er ist auch immer dabei bei den Verhandlungen innerhalb der sogenannten Troika. Heute heißt das die Institutionen, also IWF, Europäische Zentralbank und EU-Kommission.
Ich habe eine Zahl gefunden. Seit 2010 und bis 2014 habe der IWF 2,5 Milliarden Euro verdient mit Geldverleih an Griechenland, habe also stark profitiert. Wenn jetzt Griechenland alle Verpflichtungen erfüllen würde, stiege der Gewinn für den IWF sogar auf 4,3 Milliarden Euro, sagt ein Antischuldenbündnis. Stimmt das?
Ja, die Zahlen, die dürften stimmen. Der IWF funktioniert auch so. Er erhält das Geld von seinen 188 Mitgliedsländern und er leiht das dann an die krisengeschüttelten Länder aus. Die müssen einerseits Strukturreformen durchführen, damit sie das Geld bekommen, und andererseits auch Zinsen zahlen. Damit finanziert der IWF unter anderem seinen Apparat.
Also könnte der IWF auch ein Interesse haben daran, wenn Griechenland dauerhaft verschuldet bliebe?
Nein, der IWF versteht sich nicht als Bank, die Geld verdienen will mit der Kreditvergabe. Der IWF versteht sich mehr als Feuerwehr. Er kommt, wenn es irgendwo nicht mehr geht, gibt Geld, verlangt dann eben diese Reformen. Und er möchte dieses Geld möglichst schnell wieder zurückhaben, um dann wieder parat zu sein, wenn irgendwo anders es brennt.
Wenn jetzt Griechenland die geschuldeten 1,6 Milliarden an den IWF nicht zurückzahlt, bis auf Weiteres, ist da der IWF einfach machtlos?
Teilweise schon, weil wo es kein Geld gibt, da kann er auch keines mehr holen. Es ist aber so, er hat gewisse Maßnahmen. Er wird wie bei uns, wenn wir etwas nicht bezahlen, geht das so los, dass man zuerst eine Mahnung bekommt, also Griechenland. Dann gibt es noch einmal eine Mahnung und nach etwa 2 Jahren könnte Griechenland aus dem IWF ausgeschlossen werden. Und jetzt schon, seit heute, erhält Griechenland Kredite, die der IWF parat gemacht hat für die nächsten Wochen. Die kriegt er nicht, eben weil er säumig ist.
Hat es denn jetzt Folgen für Sparer oder Bürger in anderen EU-Ländern, wie zum Beispiel in Deutschland, wenn jetzt Griechenland das Geld nicht zurückzahlen würde?
Ja, weil alle Mitgliedsländer des IWF, die zahlen dort ein. Das heißt, wenn Griechenland diese nicht zurückbezahlt, verlieren sie etwas. Und Deutschland ist noch etwas mehr engagiert, wie alle europäischen Länder, über einen Rettungsfonds, den europäischen. Deutschland hat dort 50 Milliarden einbezahlt. Wenn Griechenland wirklich nichts mehr bezahlen kann, ist dieses Geld weg. Allerdings, es gibt Stimmen auch in Deutschland, die sagen, Deutschland sei relativ geschützt, weil die ganze Welt, die möchte wegen dieser Griechenland-Krise und der Krise generell deutsche Schuldtitel kaufen. Und Deutschland muss deshalb praktisch nichts mehr für seine Schulden bezahlen. Und wenn man das zusammenrechnet, es gibt da verschiedene Banken, die haben das getan, die sagen, Deutschland hat eigentlich indirekt und ungewollt, vor allem ungewollt, an dieser Krise verdient, weil es eben für seine Schulden fast nichts mehr bezahlen muss. Es hat mehr als diese 50 Milliarden verdient.
Danke für die Einschätzungen, Massimo Agostinis. Harmonie statt Wildwuchs. Noch nie war die obligatorische Schulzeit in der Schweiz so einheitlich wie heute. Das bilanzieren zumindest die Erziehungsdirektoren. 9 Jahre, nachdem sich die Schweizerinnen und Schweizer an der Urne für eine Harmonisierung der Volksschule ausgesprochen haben. Doch der Eindruck täuscht. So sind die Kantone zum Beispiel beim Sprachunterricht noch nicht auf einer Linie. Andrea Jacki.
Zufrieden sei man, betonten Präsident, Vizepräsidentin und Generalsekretär der Eidgenössischen Erziehungsdirektorenkonferenz heute vor den Medien. Denn die Eckwerte des Bildungssystems seien harmonisiert. So die Schulpflicht, die Dauer und Ziele der einzelnen Bildungsstufen sowie die Übergänge von einer Bildungsstufe zur nächsten. Nach den Sommerferien bieten erstmals alle Kantone der Deutsch- und der Westschweiz 6 Jahre Primarstufe und 3 Jahre Sekundarstufe 1 an. 17 Kantone, darunter alle Westschweizer, haben nun ein 2-jähriges Kindergartenobligatorium. In weiteren Kantonen hätten die Eltern immerhin ein Anrecht, dass ihre Kinder 2 Jahre lang den Kindergarten besuchen könnten. Mit den Angleichungen sollen es Schülerinnen und Schüler bei einem Umzug in einen anderen Kanton einfacher haben. Bei den Fremdsprachen wird das allerdings vor der Hand nicht gelingen. Wer vom Thurgau in den Kanton Bern zügelt, ist unter Umständen 2 Jahre mit Französisch im Verzug. Zwar hatten sich die Kantone 2004 geeinigt, ab der 3. Klasse eine erste und ab der 5. Klasse eine 2. Fremdsprache zu unterrichten. Eine davon muss eine Landessprache sein. Doch aus einzelnen Kantonen kommt Widerstand. Der Kanton Thurgau zum Beispiel will das Frühfranzösisch abschaffen. In Zürich gibt es ähnliche Bestrebungen. Bildungsminister Alain Berset hat unlängst angedroht, einzuschreiten, falls in einem Kanton die Primarschüler nur noch Englisch lernen sollten. Bei der Erziehungsdirektorenkonferenz hofft man, dass es gar nicht so weit kommt. Ihnen macht der Entscheid aus Nidwalden Mut. Dort hat das Stimmvolk erst kürzlich beschlossen, das Frühfranzösisch beizubehalten. Auch der Lehrplan 21, der die gemeinsamen Bildungsziele noch genauer festlegt, steht vielerorts im Gegenwind. Obwohl die Kantone diesen Lehrplan nicht zwingend übernehmen müssen. Im Bildungswesen in der Schweiz ist in den letzten Jahren viel passiert. Ruhe allerdings ist noch nicht eingekehrt.
Andrea Jacki. Und nun der Blick auf den Wahlherbst.
Gesagt ist gesagt.
Das gilt in einem Wahljahr besonders und besonders für die Präsidentinnen und Präsidenten der Parteien. Denn ihre Aussagen haben Gewicht. 4 Monate vor den Wahlen konfrontieren wir sie mit ihren Aussagen der letzten 4 Jahre. Was sagt Martin Landolt heute, der Präsident der Bürgerlich-Demokratischen Partei, der BDP? Die Kleinpartei, die nach der Wahl von Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf gegründet worden war, verkündet weiterhin, wir sind gekommen, um zu bleiben. Kein leichtes Unterfangen. Inlandredaktor Peter Maurer und seine Begegnung mit BDP-Chef Martin Landolt.
Das soll ihm erstmal einer nachmachen, dem Landolt aus dem ländlich-konservativen Ziggerschlitz, 3x3 Jahren bei Jacopo Müller im grossstädtischen Zürich.
Herzlich willkommen, Martin Landolt. Herzlich willkommen, Martin Landolt. Herzlich willkommen, Martin Landolt.
Wenn er, der einzige kleine Nationalrat, mit dem Fernsehvolk auf Tuchfühlung geht, dann heißt das immer auch Sendezeit für seine kleine BDP, die er angesichts des Wählerschwunds mit allen Mitteln über die Wahrnehmungsschwelle zu heben versucht, selbst am Sonntagabend. Seit 3 Jahren nun gibt Landolt den mediengewandten Parteichef den dynamischen Frontmann im dunklen Tuch.
Ich vergleiche den Job nach gerne also mit dem Schicksal von einer Strassenlampe, wo oben die ganze Zeit muss leuchten, während dem aus dem Mund gleichzeitig ans Bein gepinkelt wird.
Originalton 2012. Und heute, wie steht's oben und unten?
Ich tue mein Bestes, um weiter leuchten zu können. Die Beine, die trocknen regelmäßig wieder und in dem Sinn hat mich da nichts erreicht, mit dem ich nicht gerechnet hätte.
Tönt souverän, nach alles im Griff und das Folgende auch.
Wir sind gut unterwegs.
Nochmals, weil es doch etwas gar schnell gegangen ist, das mit den anfänglichen BDP-Wahlerfolgen nach 2011.
Wir sind gut unterwegs.
Wann haben Sie das gesagt, Herr Landolt? Kurzes Stutzen, Zögern. Dann aber ist es schon wieder da, dieses Martin Landolt lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen Gesicht.
Das sage ich dauernd.
Wirklich?
Es ist schwieriger geworden. Wir gehen einen steinigen Weg, aber es macht uns nach wie vor Spass, das mit Leidenschaft anzupacken.
Mit Betonung auf Leiden. Da war nämlich die äußerst schmerzhafte Niederlage bei den bernischen Kantonswahlen vor einem Jahr. 11 der 25 BDP-Parlamentssitze einfach weg. Dann die Waldschlappe im Baselbiet. Landolt, der 47-jährige smarte Kommunikator, bilanzierte danach ernüchtert.
Es ist katastrophal.
Und die Aussichten sind nicht besser. Auch das jüngste Wahlbarometer zeigt bei der BDP bös nach unten. Landolt hat bereits letzten Herbst vorgerechnet.
Wir sind auf einer Größe, wo wir uns einen Rückschlag nicht leisten können. Wir müssen wachsen in den nächsten Wahlen. Es ist klar, wir müssen uns nach vorne orientieren, damit wir unsere Geschichte weiterschreiben dürfen.
Nach einer unendlichen Geschichte sieht es derzeit freilich nicht aus.
Wir sind ein junges, zartes Pflänzchen, das Pflege braucht, das Wasser braucht. Wenn jetzt ein Rückschlag kommen würde, den wir schwer zu verkraften hätten, dann würden wir sicher unsere Ziele anpassen müssen, aber damit wollen wir uns im Moment nicht befassen.
Befassen wir uns aber noch mit der Frage, ob die Galionsfigur der Nischenpartei, BDP-Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf, überhaupt noch bis zu den Wahlen bleibt. Dazu Landolt, der Wittmer-Schlumpf-Vertraute, vergangenes Jahr und heute.
Das weiß ich nicht.
Und jetzt wissen Sie es.
Ich weiß es immer noch nicht. Ich hoffe es. Ich glaube, sie ist wichtig für die Mehrheiten im Bundesrat. Und ich glaube, sie hat nach wie vor die Lust und den Tatendrang, dieses Land weiter zu gestalten.
Da sind Sie überzeugt?
Davon bin ich überzeugt. Sie ist absolut nicht müde, ja, strotzt vor Kraft, weiterhin mutig zu politisieren.
Stellt sich die Frage, ob die ehrgeizige, zähe Bündnerin denn auch wieder gewählt würde. Zum Beispiel von der CVP, die nach den gescheiterten Unionsplänen mit der BDP doch ziemlich verärgert und am Schmollen ist.
Ich glaube fest daran, dass die Mehrheit der CVP und auch eine Mehrheit des Parlaments Frau Wittmer-Schlumpf jederzeit wieder wählen würde. Da würde ich wetten, wenn es nicht massive Verschiebungen gibt im Herbst und die Mehrheiten im Parlament so bestätigt werden, dann kann Frau Wittmer-Schlumpf mit gutem Gewissen und gutem Schlaf kandidieren.
Landolt, privat, Sohn eines Müllers, Klosterschüler, KV-Lehrling, Betriebsökonom, UBS-Politberater, Inhaber einer Strategiefirma, Vater von drei Töchtern, einst Spitzenvolleyballer, Mitglied des FC-Nationalrat. Hier spielt er
meistens im rechten Mittelfeld. Da ist mir sehr wohl, da kann man nach vorne angreifen, nach hinten verteidigen.
Und links?
Geht auch. Das Mittelfeld ist mir fast wichtiger als links oder rechts.
Landolt politisch. Einst patriotisches SVP-Mitglied, politisch geweckt durch die EWR-Abstimmung 1992, später Bruch mit der Volkspartei, Mitbegründer der Glaner BDP, 2009 Sprung in den Nationalrat. Als Ständeratskandidat gescheitert, abgestraft. Landolt sei wendig, nicht fassbar wie seine Partei, mitunter ein Opportunist, sagen seine rechten Gegner.
Nein, ich bin kein Optimist. Ich glaube im Gegenteil, wir haben die Disziplin gezeigt, bis jetzt unsere Politik durchzuziehen, uns nicht zu verbiegen, einen Spagat zu machen, nur um des Erfolgs willen. Wir bleiben uns treu. Aber wenn man mir vorwirft, dass ich Chancen, wenn ich sie sehe, versuche zu packen und das als Opportunist bezeichnet, dann kann man das so sehen.
Er sei ein schlauer Fuchs, sagen alte Weggefährten über den leidenschaftlichen Jäger Landolt. Und er, dessen Partei mit der fleißigen Biene als Maskottchen in den Wahlkampf zieht, welches Tier möchte er denn sein? Vielleicht ein Gemsbock, sagt Landolt.
Ich bewege mich gerne auf Gräten, weil man dort die Übersicht hat, weil es dort spannend ist. Wer Angst hat, sich auf Gräten zu bewegen, der wird nie irgendwo weiter nach oben kommen. Ich bin der Meinung, dass Angst eigentlich ein unnötiges Gefühl ist, das nur Energie kostet und ein schlechter Begleiter ist. Und in diesem Sinne habe ich eigentlich nie Angst.
Einblicke von Peter Maurer. Die Kurzbiografie von Martin Landolt sowie Fotos von ihm und auch der anderen Parteipräsidenten, die wir bereits befragt haben, finden Sie im Internet srf.ch/wahlen15. Und als Nächsten konfrontieren wir hier Christian Löwra von der SP mit seinen früheren Aussagen, und zwar übermorgen am Freitag. Schweizer Kinderkrippen sind teuer, viel teurer als in Nachbarländern. Das ist immer wieder zu hören. Stimmt das? Der Bundesrat hat nachrechnen lassen und kommt zum Schluss, ja, das stimmt durchaus, zumindest aus Sicht der Eltern. Aus dem Bundeshaus Gaudenz Wacker.
Der Unterschied ist happig. Rund doppelt bis dreimal so viel zahlen Schweizer Eltern für einen Krippenplatz wie ihre Nachbarn in Deutschland, Frankreich oder Österreich. So steht es im Bericht, den der Bundesrat heute veröffentlicht hat. Allerdings sind die Kosten für Schweizer Eltern nicht etwa deshalb so viel höher, weil Schweizer Krippen so viel teurer wären. Im Betrieb seien Schweizer Krippen kaufkraftbereinigt etwa gleich teuer wie Krippen in den Nachbarländern. Ein anderer Grund spiele eine viel stärkere Rolle, sagt Cornelia Louis vom Bundesamt für Sozialversicherungen.
Man hat festgestellt in dieser Studie, dass in den Regionen, die verglichen wurden, dass in diesen Regionen die öffentliche Hand sich in stärkerem Maß an den Krippenkosten beteiligt und deshalb die Eltern dann einen kleineren Beitrag leisten müssen.
So kommt etwa ein Zürcher Elternpaar im Durchschnitt für rund 2/3 der Krippenkosten selber auf, während ein Elternpaar in Frankfurt am Main durchschnittlich gerade einmal 14% selber zahlt. Zudem spritzt die Subventionierungskanne im Ausland viel breitflächiger. Der Staat unterstütze dort auch Eltern, die viel verdienten, beobachten die Forscher. Wo sparen? Zum Beispiel bei den Löhnen der Kinderbetreuerinnen, die in der Schweiz deutlich mehr verdienen als im Ausland? Nein, meint die Studie.
Da auch im Vergleich zu den übrigen Löhnen in der Schweiz das Personal in den Krippen bereits heute nicht sehr gut entlohnt ist, ist es nicht empfehlenswert, aus Sicht der Forschenden hier eine Lohnsenkung vorzunehmen.
Um Schweizer Eltern dennoch etwas zu entlasten, will der Bundesrat in den nächsten 8 Jahren 100 Millionen Franken für Kinderbetreuung zur Verfügung stellen. So hat er es kürzlich beschlossen.
Der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten, der Supreme Court, hat in den letzten Wochen gleich mit mehreren aufsehenerregenden Urteilen für Schlagzeilen gesorgt. So entschied er etwa, dass die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt sei im ganzen Land und dass Obamas Krankenversicherung rechtens sei. Republikanische Politiker kritisieren diese Entscheide und werfen dem Gericht Parteilichkeit vor. Doch stimmt dieser Vorwurf? Aus Washington, Beat Soltermann.
Am lautesten von allen schimpft der republikanische Präsidentschaftskandidat Mike Huckabee.
The courts can no more suspend the law of marriage any more than it can suspend the law of gravity.
Das Gericht könne doch das Gesetz der Ehe nicht einfach aufheben, so wenig wie das beim Gravitationsgesetz möglich sei, erklärt Huckabee. Eine Ehe gebe es nur zwischen Mann und Frau, Entscheid des obersten Gerichts hin oder her. Ted Cruz, auch er will ins Weiße Haus, ist ebenfalls entsetzt.
The Supreme Court decisions have been heartbreaking. They have been the embodiment of judicial activism, they've been lawlessness.
Dass das oberste Verfassungsgericht zugunsten der gleichgeschlechtlichen Ehe und zugunsten von Obamas Krankenversicherung entschieden habe, sei nichts anderes als richterlicher Aktivismus, findet Cruz. Der konservative Flügel der Republikaner wirft dem Gericht derzeit lauthals vor, es entscheide für Obama und verhelfe dessen Politik zum Durchbruch. Zu Recht?
No, the United States Supreme Court is not a left-leaning court. It is very much right now a centrist court.
Nein, sagt Rechtsprofessor John Gold von der American University in Washington. Das oberste Gericht entscheide nicht links, es urteile derzeit ziemlich ausgewogen. Interessanterweise würden die Entscheide in umstrittenen gesellschaftspolitischen Fragen auch oft mit der Mehrheitsmeinung im Volk übereinstimmen. Das ist so im Fall der gleichgeschlechtlichen Ehe, das ist so im Fall von Obamas Gesundheitsreform. Handkehrum entscheidet das Gericht im Unternehmensrecht oft sehr wirtschaftsfreundlich und gerade in den letzten Tagen fielen Urteile für die Todesstrafe und gegen den Umweltschutz. Supreme Court-Experte John Gold sagt:
It's a bit of a misnomer to say that the US Supreme Court is leaning left because it's really only on particular issues.
Man tue dem Gericht Unrecht, wenn man es als links bezeichne, es sei nur in einzelnen Fragen links. Der Supreme Court setzt sich derzeit aus 3 Richterinnen und 6 Richtern zusammen. Alle auf Lebzeiten gewählt. Sie entscheiden, ob Gesetze in den USA verfassungskonform sind. 4 von ihnen nehmen in der Regel konservative Positionen ein, 4 eher progressive. Einer der Richter wechselt oft die Fronten und ist deshalb das Zünglein an der Waage. Doch am Ende liegt fristgerecht ein Urteil vor.
Unlike our Congress right now, the US Supreme Court is actually functional.
Das mache das Gericht zur einzigen Institution in Washington, die heute tatsächlich produktiv ist und durch die Politik nicht immer gebremst und blockiert werde. Umso wichtiger ist, wer künftig im Saal mit den Marmorsäulen und dem roten Samthintergrund über Recht und Unrecht entscheiden wird. 4 der 9 Richter sind über 75 Jahre alt. ewig werden sie den Job nicht mehr machen können. Deshalb, glaubt Gold von der American University, ist die massive Kritik an den Urteilen erst ein Vorgeschmack, was in den nächsten Monaten im Präsidentschaftswahlkampf noch kommen wird.
There will be some concern about who gets to appoint the next group of justices to the Supreme Court.
Obamas Nachfolgerin oder Nachfolger werde mit dem Segen des Senats ziemlich sicher neue Richter ernennen können. Und wer das ist, wird für die politische Ausrichtung des höchsten Richtergremiums eine zentrale Rolle spielen.
Beat Soltermann, und jetzt ist es Punkt 1. Hier bietet sich Ihnen gleich die Gelegenheit, ein Stück Schweizer Wirtschaftspolitik besser zu verstehen. Bundesrat Schneider-Ammann erklärt, was das Freihandelsabkommen mit China bringt.
Also der psychologische Effekt ist möglicherweise sogar grösser als der materielle im ersten Jahr.
Und er zieht Bilanz nach dem ersten Jahr, seit das Abkommen gilt. Im Tagesgespräch auf SRF 1 und 4, gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Damian Rast.
Griechenlands Regierungschef Tsipras hat einen neuen Versuch unternommen, um mit den Geldgebern eine Einigung zu finden. Er sei bereit, einen Vorschlag zu akzeptieren, den die EU-Kommission am Wochenende veröffentlicht hatte, heißt es in einem Brief an die Geldgeber. Tsipras bittet aber gemäß dem Schreiben um einige Ausnahmen. Die Harmonisierung im Volksschulwesen hat Fortschritte gemacht, das stellt die Konferenz der Erziehungsdirektoren EDK in einem Zwischenbericht fest. So wird er zum Beispiel ab 2016 in allen Kantonen die Sekundarstufe 1 gleich lang dauern. Keine Einigkeit gäbe es aber beim Fremdsprachenunterricht in der Primarschule. 137.000 Flüchtlinge haben im ersten Halbjahr über das Mittelmeer Europa erreicht. Das ist ein Anstieg von 83% verglichen mit dem ersten Halbjahr 2014, meldet das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.